Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Frisch getrennt und dann zur Arbeit zu gehen, ist für viele Menschen eine Herausforderung. Einerseits kann die Arbeit natürlich ablenken, andererseits ist man in Gedanken möglicherweise ganz woanders. So viele Dinge müssen geklärt werden. Für viele Menschen steht die Welt in dieser Zeit Kopf. Was gibt es aber in dieser Phase arbeitsrechtlich zu beachten? Steht Betroffenen Sonderurlaub zu? Werden sie freigestellt am Tag der Scheidung? Was passiert, wenn sich die Trennung auf die Arbeitsleistung auswirkt? Und wie verhält man sich am besten, wenn beide in derselben Firma arbeiten? Antworten auf all diese Fragen hat Andreas Buchheister aus Gentin. Er ist Fachanwalt für Strafrecht und Arbeitsrecht. Und er ist in dieser Folge zu Gast im ISOF-Podcast. Schön, dass auch Sie wieder mit einem oder beiden Ohren dabei sind und sich die Zeit nehmen und hoffentlich für sich viele verschiedene Aspekte aus diesem Gespräch herausziehen können. In diesem Sinne legen wir los. Herr Buchheister, fein, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Morgen. Ja, willkommen aus Gentin.
Herr Buchheister, frisch getrennt arbeiten zu gehen, ist für viele Menschen, gelinde gesagt, eine Herausforderung. Da schwirren ganz viele Gedanken durch den Kopf und die haben in der Regel erstmal nicht so viel mit Arbeit zu tun. Ganz allgemein gefragt, was müssen Arbeitnehmer in dieser Zeit beachten?
Ja, dass sie zunächst erstmal ihre Arbeitsleistung ordnungsgemäß erbringen. Also eine Trennung, ein Umzug, wie auch immer, das rechtfertigt ja nicht, beim Arbeitgeber zu spät zu kommen oder nicht konzentriert zu sein. Stellen Sie sich eine Frau, die mit einer Straßenbahn umherfährt, wenn die plötzlich unkonzentriert ist. Das kann ja enorme Folgen haben. Also insofern, jeder muss trotzdem, auch wenn er sich getrennt hat und Schwierigkeiten hat, das Private zu bewältigen, am Job oder am Arbeitsplatz konzentriert sein.
Nun wissen wir aber beide, das ist nicht immer so einfach. Inwiefern gibt es denn die Möglichkeit oder den Anspruch auf freie Tage, wie zum Beispiel bei einem Todesfall in der Familie?
Also die Trennung an sich ist ja nicht so ein, wie soll man sagen, so eine Erkrankung, wie bei so einem plötzlichen Schicksalsschlag, wo der Arbeitnehmer den Ehegatten oder das Kind oder einen Elternteil verliert. Da treten ja schon emotionale Folgen ein, sodass der Arbeitnehmer dann im Prinzip, je nachdem, wie nah er betroffen ist, da auch enorm beeinflusst ist. Das hat dann im Prinzip auch unterschiedliche Konsequenzen beziehungsweise löst den Anspruch auf Sonderurlaub aus. Wenn jetzt der Arbeitgeber nicht bereit ist, den Sonderurlaub zu gewähren, dann gibt es ja daneben auch die Möglichkeit der unbezahlten Freistellung. Das Letzte ist dann die Krankschreibung. Aber eine Trennung ist ja in dem Sinne keine Krankheit.
Aber es führt ja doch bei etlichen Menschen dazu, dass es genau wie bei einem Todesfall ist. Also es ist auch ein Verlust, es ist auch eine Trauer da. Es ist auch ein Mensch, der nicht mehr im Leben ist. Das kann mitunter zu einer schweren Lebenskrise führen. Also so von der Hand zu weisen ist das ja nicht.
Es ist immer die Frage, wer bin ich in dem Trennungsverhältnis? Bin ich der, der die Trennung selber plant und vollzieht? Bin ich der aktive Teil, dann werde ich da wahrscheinlich nicht derjenige sein, der unter der Trennung leidet. Eher ist es, wenn ich von der Trennung überrascht werde und die Wohnung ausgeräumt vorgefunden wird oder wie auch immer.
Auch übrigens, dazu gibt es Studien für beide. Also es wird ja immer nur über den gesprochen, der sozusagen leidet, weil er verlassen worden ist, weil er getrennt worden ist. Es gibt aber auch Studien, die sich genau mit diesem Trennungsschmerz des Gehenden beschäftigen. Also der ist auch nicht von der Hand zu weisen, sondern den gibt es, der ist real. Kommt natürlich darauf an, wie ist man selbst gestrickt. Da spielen ganz andere Themen mit rein. Aber wenn Sie jetzt als Arbeitsrechtler mal drauf gucken, inwiefern gibt es denn einen Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, wie sich eine Trennung auf das Arbeitsleben auswirkt?
Juristisch kann ich da wenig dazu sagen. Also ich würde sagen, es gibt da keine Auswirkungen. Aber möglicherweise ist es bei Frauen eher so, insbesondere wenn kleine Kinder noch mit dabei sind, die betreut und versorgt werden müssen, dass dann im Rahmen einer Trennung unter Berücksichtigung der Betreuung von Kleinkindern, dass dann da vielleicht doch eher eine Krankschreibung erstmal vorgelegt wird von der jungen Frau. Aber und der Mann, sag ich mal, die Familie verlässt und sagt, ich mache meinen Job weiter und sich im Prinzip schüttelt und der dann eher versucht, wenn es dann Probleme im Hinblick auf die Regelung von Umgang etc. gibt, dass er dann den Kontakt zum Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin sucht, um hier eine Regelung herbeizuführen, wenn das mit seiner Ex nicht funktioniert.
Sie hatten eingangs gesagt, also die Trennung sollte sich möglichst nicht auf das Arbeitsleben auswirken, also privat ist privat, Beruf ist Beruf. Welche Vorgehensweise ist denn dennoch schlau? Also angenommen, mir geht es wirklich schlecht, soll ich mich meinem Arbeitgeber anvertrauen, wie es mir gerade geht? Welche Vor- und Nachteile gibt es in dieser Hinsicht?
Ja, ist natürlich die Frage, wie das Vertrauen am Arbeitsplatz zum Vorgesetzten oder zum Team ist. Das kann man nicht so generell beantworten. Also ist natürlich erstmal die Frage, wie lange ist man am Arbeitsplatz, also wie lange arbeitet man dort schon und wie ist, wie gesagt, das Vertrauen zu den Beteiligten und zum Vorgesetzten. Wenn es dort im kleinen Betrieb, Handwerkerbetrieb oder so ein sehr familiäres Verhältnis gibt, dann gibt es in der Regel auch beim Chef und so weiter Verständnis. Es wird dann gemeinsam auch nach einer Lösung gesucht, wenn zum Beispiel sich durch die Trennung jetzt die Arbeitszeit verändern müssen. Also denken Sie an das kleine Kind, was in die Kita gebracht werden muss und wieder abgeholt werden muss, weil die Kita ja irgendwann schließt. Dann muss ich damit schon mich an meinen Arbeitgeber wenn ich sagen will, ich kann das nicht mehr so managen wie bisher, ich muss jetzt mein Kind zeitiger von der Kita abholen, weil ich habe im Moment keinen, der mir da hilft, der mir das erledigt, dann sollte ich mich schon an meinen Arbeitgeber wenden.
Nun wissen wir, alle Rosenkriege gilt es irgendwie zu vermeiden in jeglicher Hinsicht. Das ist für alle Beteiligten nicht gut. Trotzdem kommt es hin und wieder vor, auch im Büro, wenn nämlich ja getrennte Paare miteinander arbeiten. Was kann drohen, wenn ich wirklich diese private Ebene in meinen Arbeitsbereich ziehe und es dadurch zu Missstimmungen kommt? Also nicht nur zwischen den Beteiligten, sondern vielleicht die sich auch auf das komplette Team auswirken.
Ja, da ist ja in erster Linie der Teamleiter dann gefragt, das zu beurteilen und zu schauen. Und dann im Prinzip das mildeste Mittel, was arbeitsrechtlich nicht dokumentiert wird in der Regel, ist eine Ermahnung. Also man setzt sich zusammen, führt eine Aussprache durch und sagt, also das kann hier nicht so bleiben, wir müssen was ändern. Entweder Sie ändern sich oder wir müssen hier irgendwas verändern in dem Sinne, dass Sie umgesetzt werden. Dann komme ich gleich zum nächsten. Das wäre im Prinzip die Versetzung. Wenn es ein größerer Arbeitgeber ist, ist natürlich jetzt wieder die Frage, ob sich der Arbeitnehmer oder einer der Beteiligten selber an den Teamleiter oder an den Chef wendet und um eine Versetzung bittet oder ob sich das Klima am Arbeitsplatz derartig verschlechtert, dass die Beteiligten um ihn herum oder um sie herum sagen, also geht jetzt nicht mehr, wir müssen hier was verändern, dass dann im Prinzip vom Arbeitgeber her eine Versetzung in die Wege geleitet wird. Und das Schlimmste wäre dann, wenn es am Arbeitsplatz zwischen dem ehemaligen Partnern, sage ich mal, zu Ausschreitungen kommt, wörtlicher Ausschreitungen oder noch viel Schlimmeres, dann hilft nur noch eine Kündigung. Also dann muss man sich von einem trennen, der da im Prinzip dann der Stänkerfritze ist, der muss dann gehen. Da muss man als Arbeitgeber dann eine Entscheidung treffen.
Nun ist ja ein Grundsatz, never fuck the company, und dennoch passiert es immer wieder in Firmen, also wo lernt man sich kennen auf der Arbeit. Ich habe es selbst, also nicht ich erlebt, aber ich habe es beobachtet, mal ein Fallbeispiel aus meiner Vergangenheit. Es gab zwei Menschen, die also miteinander, was hatten die, ein Paar waren. Er war ihr übergeordnet und wollte sie dann sozusagen aus der Firma herausbefördern. Er war aber kein Geschäftsführer und er hat aber alles getan, dass sie sozusagen rausgeekelt wird. Welche Handhabe habe ich da überhaupt?
Die Frau ist natürlich in einer schwierigen Situation. Je nachdem, wie viele weitere leitende Mitarbeiter noch da sind, kann sie sich entweder an die wenden oder wenn es die eben nicht gibt und nur ihr Ex-Partner, ihr Chef und einziger Ansprechpartner ist, dann steht sie wirklich vor einem Dilemma. Entweder sie schafft es im Wege einer Aussprache mit ihm direkt. Sie kann natürlich auch versuchen, dass unter Beihilfe einer anderen Person, sage ich mal, hier eine Schlichtung herbeigeführt wird. Aber wenn das auch nicht fruchtet, dann besteht im Prinzip nur die Möglichkeit, dass sie erstmal sich in eine Krankschreibung flüchtet und diese Zeit dann nutzt, dass sie sich nach einem neuen Arbeitsplatz umschaut. Also da ist dann leider der alte Spruch, Ober sticht unter, dann muss im Prinzip leider der Untergebene gehen.
Mal noch eine ganz andere Frage, wenn es um Trennung und Arbeit geht. Angenommen, ein Paar trennt sich. Wie schnell müssen denn Menschen, die in der Ehe nicht gearbeitet haben, beziehungsweise vielleicht die Care-Arbeit übernommen haben, wirklich wieder eine Arbeit aufnehmen? Muss das schon im Trennungsjahr passieren oder was sind die Fristen?
Naja, es ist so, dass es im Familienrecht gibt es ja den Trennungsunterhalt von der Trennung bis zur Scheidung und nach der Scheidung heißt dann nachehelicher Unterhalt. Und dieser Unterhalt, der hat verschiedene Voraussetzungen. Das Wichtigste ist, dass der Unterhalt einen sogenannten Anknüpfungszeitpunkt braucht. Also wenn sich ein Paar trennt und derjenige, der bisher nicht arbeiten war, es schafft, sage ich mal, finanziell selbst über die Runden zu kommen, dann kann er nach einer gewissen Zeit nicht mehr den anderen Partner in Anspruch nehmen auf Trennungsunterhalt, sondern er muss im Prinzip sich trennen, in Kürze zum Anwalt gehen und sagen, ich brauche von meinem Ex Unterhalt oder den sofort ansprechen. Dann stellt sich ja auch die Frage, welches Einkommen hatte denn der arbeitende Part gehabt? Hatte der ein großes Einkommen? Gut, dann kann man dort den Unterhalt auch durchsetzen, den Trennungsunterhalt und möglicherweise nachehelichen Unterhalt. Hat er aber ein verhältnismäßig geringes Einkommen, dann muss man natürlich auch den Selbstbehalt beachten. Und wenn noch ein Kind in der Familie war, dann auch die Frage, ob Kindesunterhalt zu bedienen ist. Mit anderen Worten, bleibt für die Frau überhaupt Unterhalt übrig, den sie geltend machen und durchsetzen kann. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, weil der andere zu wenig verdient hat, dann macht es eher Sinn, sich ans Jobcenter zu wenden und dann eben Bürgergeld zu beantragen. Hat die Konsequenz, dass das auch relativ schnell kommt und dass es auch sicher kommt. Sicherlich stellt dann das Jobcenter auch Fragen, wieso und warum jetzt Ansprüche geltend gemacht werden. Aber es ist dann so, dass das Risiko für die Geltendmachung des Unterhaltes dann auf das Jobcenter auch übertragen werden kann. Sprich, das Jobcenter kraft Gesetzes hat dann den übergegangenen Anspruch und kann seinerseits schauen, ob das Jobcenter sich Geld vom anderen Ehegatten wiederholen kann. Also insofern die Regelung beim Unterhalt, das Entscheidende nochmal ist dieser Anknüpfungszeitpunkt. Und wenn der nicht eingehalten wird und wenn der verlassene Ehegatte unter Beweis stellt, er kommt alleine klar, na, dann ist es sehr schwierig, dann noch Unterhalt durchzusetzen. Und ein Aspekt wollte ich noch erwähnen. Es spielt auch eine Rolle, wie lange die Ehe gedauert hat. Also einmal das Einkommen muss ja prägend gewesen sein und prägend, also dass einer Geld verdient und der andere zu Hause bleiben kann, ist ja umso mehr, je länger das dauert, umso mehr hat man sich darauf eingerichtet.
Aber nochmal konkret, nehmen wir mal das klassische Beispiel. Ein Paar seit 25 Jahren verheiratet, sie war die letzten 20 Jahre zu Hause, hat die komplette Care-Arbeit übernommen und nun trennt sich dieses Paar. Gibt es irgendeine Handhabe des Mannes oder auch von Seiten des Gerichts, die sagt, okay, du liebe Frau, du gehst ab sofort wieder arbeiten?
Es gibt eine Handhabe, die liegt ja darin, dass man schaut, ob die Ehefrau im Prinzip ihre Arbeitskraft einsetzen kann. Da stellt sich die Frage, was hat sie gelernt, was hat sie bis zu dem Zeitpunkt beruflich gemacht, als sie aufgehört hat zu arbeiten. Die Konstellation ist aber so, dass das Familiengericht sagen wird, also bei 20 Jahren ist eine langjährige Prägung eingetreten, die es auf jeden Fall rechtfertigt, dass diese Ehefrau von der Trennung bis zur Scheidung auf jeden Fall erstmal Trennungsunterhalt bekommt. Während dieser Trennungsphase sind diese Anforderungen, die eigene Arbeitskraft einzusetzen, um im Prinzip den eigenen Unterhalt sicherzustellen, noch nicht so stark. Nach der Scheidung sind die Anforderungen an die Ehefrau dann weitaus höher. Bei dieser Konstellation, 20 Jahre verheiratet, wird sie wahrscheinlich noch etwas nachehelichen Unterhalt bekommen, aber sie wird dann schon vom Arbeitsgericht und natürlich auch über den Ehemann und dessen Anwalt die Aufforderung erhalten, sukzessive wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Das heißt, sie muss nicht sofort eine Volltagsstelle anfangen. Aber dass man eben sieht, okay, sie fängt wieder an, Teilzeit zu arbeiten, macht meinetwegen auch eine Wiedereingliederung oder noch eine Umschulung, weil sie mit ihrem ehemaligen Beruf nicht mehr arbeiten kann, weil vielleicht gibt es auch die Firma nicht mehr. Das ist dann so ein Stufenprogramm.
Herr Bucher, ist die letzte Frage. Was würden Sie denn Menschen mit auf den Weg geben wollen, die gerade eine Trennung durchmachen oder durchgemacht haben und in Arbeit stehen oder arbeitssuchend sind?
Frisch getrennt, ich kann nicht arbeiten, dann ist die Situation ja so, dass sich niemand eine unbezahlte Freistellung in dem Moment leisten kann. Für die ersten Tage und vielleicht auch die ersten 2, 3 Wochen würde ich dann, wenn es der Hausarzt auch unterstützt, eine Krankschreibung empfehlen, bis die Dinge alle geregelt und auf den Weg gebracht worden sind, die im Prinzip das weitere Leben desjenigen regelt. Also, dass er jetzt sagen kann, so, ich habe alle Dinge, alle Wege erledigt, die gemacht werden müssen und jetzt habe ich wieder den Kopf frei, dass ich wieder arbeiten gehen kann.
Was mir dazu noch einfällt, Tag der Scheidung, kriege ich dafür Sonderurlaub? Wie ist das geregelt?
Ja, der Tag der Scheidung, das ist anders als bei der Trennung. Es ist ja hier so, dass das Gericht die Anwesenheit der Beteiligten erfordert. Also die werden ja geladen, das persönliche Erscheinen wird angeordnet, weil das Gericht die Parteien ja auch anhören will. Hier hat also der Arbeitnehmer auf jeden Fall gegenüber dem Arbeitgeber unter Vorlage der gerichtlichen Terminsladung einen Anspruch darauf, dass er für diesen Termin freigestellt wird. Die Frage ist, wie einigt man sich? Wenn der Arbeitgeber stur ist, dann kann er sagen, okay, ich stelle Sie für die Zeit der Gerichtsverhandlung plus minus Weg zum Gericht frei, also sprich 1 Stunde vor, 1 Stunde danach. Und dann setzen Sie bitte Ihre Arbeit fort. Das würde dann im Prinzip bedeuten, dass der Arbeitnehmer von der Arbeit zum Gericht und wieder zurückgeht. Wenn der Arbeitgeber dort aber weniger gesprächig ist, dann ist die Frage, ob derjenige dann lieber einen Tag Urlaub dafür wählt. Aber grundsätzlich hat der Arbeitnehmer erstmal einen Anspruch auf Freistellung für die Wahrnehmung des Gerichtstermins.
Also, was halten wir fest? Wenn nichts mehr geht, dann auf jeden Fall krankschreiben lassen, die Dinge regeln, die geregelt werden müssen, sich Zeit nehmen, schauen, inwiefern der Arbeitgeber involviert wird, also informiert wird und vor allem keine Rosenkriege in der Firma anzetteln. Das kann arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Dankeschön für die Informationen, für die Einordnung, Andreas Buchheister aus Genthin, Fachanwalt für Strafrecht und Arbeitsrecht.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.